Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister und werte Gäste. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier am Sonntagmorgen. Und wie der ein oder andere vielleicht noch weiß, bin ich gerade in der Predigtreihe im Titusbrief. Letzte ist schon sehr lange her, aber wir befinden uns immer noch im Kapitel 1. Und zwar werden wir heute die Verse 10 bis 16 betrachten. Ja, das Thema wird lauten, dieser Verse: Kennzeichen falscher Lehrer und der Umgang mit ihnen. Und weil es einfach schon etwas länger her ist, würde ich bitten, dass wir ab Vers 5, Titusbrief Kapitel 1, ab Vers 5 lesen. Ich habe alle Bibelverse hier vorne in der PowerPoint mit zum Anschauen, aber ihr könnt natürlich auch gerne oder sollt das in der Bibel mitlesen. Ich möchte mich auch noch entschuldigen für meine Stimme, bin immer noch etwas erkältet. Aber das wird schon irgendwie werden. Gut, fangen wir an. Titus Kapitel 1 ab Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück. Also der Titus ist gemeint von Paulus, der ihn da anschreibt. Damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Der, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Jetzt kommt unser Text für heute. Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Die lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreta sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Ja, nachdem wir uns das letzte Mal anhand der Kriterien der Ältesten die positiven Seiten eines Christen angeschaut haben und warum es Älteste in der Gemeinde geben soll oder dass sie eingesetzt werden, sehen wir heute hier eine Beschreibung der Kreter von ihrer Charaktermängel, die große Charaktermängel aufzeigen, und wir sehen auch daran eine Notwendigkeit oder warum Titus auf Kreta Älteste einsetzen sollte. Ich möchte heute Morgen auch nicht jeden Vers nacheinander abarbeiten, sondern ich möchte das Ganze versuchen, thematisch abzuarbeiten. Das habe ich von Warren Wiersbe übernommen und hat mir eigentlich auch in der Vorbereitung geholfen. Deswegen ist unsere Agenda für heute Morgen 5 Punkte. Der erste ist eine kurze Wiederholung vom letzten Mal. Dann werden wir uns als zweites anschauen, was sie waren, die falschen Lehrer. Als drittes, was sie taten, diese falschen Lehrer. Als viertes, warum sie es taten, diese falschen Lehrer. Und als fünftes dann, was Titus tun sollte. Ja, beginnen wir mit einer kurzen Wiederholung. Ihr alle wisst, befand sich Titus und Paulus auf einer Missionsreise. Und sie waren auf Kreta unterwegs und Paulus musste kurzfristig, wir wissen nicht genau warum, zumindest sehr hastig von Kreta abreisen. Und er hat Titus dort zurückgelassen. Ich kann auch sagen, dieser Brief ist eine Art Beglaubigung oder Beauftragungsurkunde von Paulus an Titus, damit eben auch Titus genügend Autorität bekommt, dort Älteste einzusetzen. Denn das große Problem war eben auf Kreta, es gab keine Älteste und das war ein sehr großer Mangel gewesen. Ja, Paulus gibt dem Titus einen Kriterienkatalog an die Hand, das haben wir von Vers 5 bis Vers 9 gelesen, anhand dessen er diese Ältesten aussuchen soll. Und wir können eben auch sagen, dass dieser Kriterienkatalog eine gute Zusammenfassung ist für uns, nämlich wie unser christliches Leben aussehen soll. Denn wie ihr wisst, alle Eigenschaften, die ein Ältester haben soll, sollten eigentlich auch alle Christen haben und sich nach diesen Eigenschaften ausrichten in ihrem Leben. Ja, und die Ältesten sollen eben Ordnung bringen auf Kreta, denn dort hat eine große Unordnung geherrscht und dafür waren die Ältesten da, um die Geschwister zu ermahnen. Und wir haben es letztes Mal angeschaut, eben nicht nur die Ältesten sollen ermahnen, sondern wir alle sollen uns auch gegenseitig ermahnen. Ich hatte 7 Punkte aufgeführt von einem Alexander Strauch, der hat es dort sehr gut beschrieben, denn die Bibel spricht im Neuen Testament 37 Mal von Ermahnen, wo das damit übersetzt ist, und 109 Mal von diesem Wort Barakaleo, was eben diese breite Übersetzung von Trösten, Ermuntern und so weiter und Ermutigen beinhaltet. Die 7 Punkte waren folgende, ich möchte sie nur ganz kurz erwähnen, wie man ermahnen kann. Als erstes, prüfe deine Haltung, bevor du ermahnst. Zweitens, keine vorschnellen Beschuldigungen. Drittens, denken und planen dabei. Viertens, sei geduldig und halte dich an die Bibel. Fünftens, sei sanftmütig. Sechstens, das rechte Maß an Tadel und Ermunterung. Und das 7. ist beten. Ja, und wenn wir natürlich andere ermahnen, so verlangt das natürlich auch ein Gegenüber, was die Ermahnung hoffentlich annimmt. Denn die Ermahnung an uns ist natürlich immer bis zu einem gewissen Grad schmerzhaft, denn es ist ja immer auch eine gewisse Kritik, aber es ist eben Gottes Mittel, um uns in der Spur zu halten und uns im Glauben zu halten, um uns Jesus immer ähnlicher zu machen. Ich muss immer viel trinken, gerade mit der Erkältung jetzt ist es doch ein bisschen schlimmer. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt für heute Morgen. Was sie waren, diese falschen Lehrer. Ich möchte nochmal Vers 10 lesen. Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung. Und dieser Text erklärt sehr gut am Anfang, er beginnt ja mit diesem Denn, warum denn Älteste notwendig sind und warum Älteste ermahnen sollen. Ich möchte nochmal Vers 9 anzeigen, da steht, also der Älteste, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn, und jetzt sehen wir diesen Grund, und was als erstes auffällt, Titus musste sich nicht mit ein paar komischen Leuten rumschlagen, sondern es waren auch nicht ein oder zwei, sondern es waren viele Aufsässige. Und das war das große Problem. Das heißt, für Titus war das wirklich richtig viel Arbeit, in den Gemeinden oder diese Gemeinden neu auszurichten. Und wir kommen jetzt auch im Vers 10 mal zur Beschreibung dieser falschen Lehrer. Nun, als erstes werden sie genannt Aufsässige. Oder man könnte auch besser übersetzen mit Rebellen. Man kann das umschreiben mit, das sind welche, die wollen sich nicht unterwerfen, die wollen sich nicht unterordnen. Sie hatten ein Problem mit Autoritäten, das lesen wir auch weiter hinten dann im Titusbrief. Das kann man vielleicht über uns übertragen, das waren halt Menschen, die wollten sich in den üblichen Gepflogenheiten der Gemeinde nicht einfügen. Als nächstes, es waren hohle Schwätzer gewesen. Ja, sie hatten leere Reden von sich gegeben, ohne großartig geistlichen Wert. Und die Schläge von ihnen lag halt eben im Reden und nicht im Tun. Das sehen wir dann am Vers 16, den wir noch anschauen werden, zu jedem guten Werk unbewehrt. Es waren Betrüger gewesen, sie verbreiteten Irrtum, denn das Problem war, ihre Grundlage war eben nicht die Bibel. Und das hatte eben auch einen schlechten Einfluss auf sie und natürlich dann auch auf diese Geschwister dort. Und eine Gruppe, wie wir sehen, besticht besonders hervor, besonders die aus der Beschneidung. Ja, damit waren höchstwahrscheinlich Judenchristen gemeint, Heiden, die zum Judentum konvertiert sind, oder aber auch Proselyten, die eben Heiden waren, die zum Judentum konvertiert waren und irgendwie dort an diesen Gemeinden mit anhingen. Und das waren eben leider auch die hauptsächlichen Gegner, gegen die Paulus immer wieder kämpfen musste, nicht nur auf Kreta. Ja, was können wir schon eigentlich aus dieser kurzen Beschreibung hier in Vers 10 am Anfang lernen? Ich habe mir überlegt, ja, oder gemerkt, die ersten Gemeinden, die es damals gab, waren eben auch keine Orte ohne Probleme gewesen. Ja, im Gegenteil, es gab hier auf Kreta massive Probleme in den Gemeinden. Es wurde ein kranker Glaube vorgelebt und eben auch gelehrt. Und wie wir alle wissen, im Neuen Testament die Grundlage dessen, warum Paulus diese Briefe geschrieben haben oder hat, waren immer wieder Probleme in den Gemeinden, die aufgekommen sind. Ja, nehmen wir zum Beispiel die Korinther, das war eine große Gemeinde, die hatte unglaublich viele Gaben, Geistesgaben gehabt und nach innen hin waren sie zerstritten, es gab viele Unmoral und eben auch dort waren falsche Lehrer vorhanden. Oder auch ein ganz bekanntes Beispiel, die Gemeinde in Philippi, da waren zwei Schwestern gewesen, die wirklich für das Evangelium gekämpft haben und Paulus muss sie in dem Brief ermahnen, dass sie doch bitte nicht so viel miteinander streiten sollen. Ja, und so könnte man die Liste immer weiterführen und so gab es eben damals Probleme in Gemeinden, genauso wie heute auch. Die perfekte Gemeinde gibt es nun mal nicht oder so hat es mal Spurgeon gesagt, wenn es diese perfekte Gemeinde jemals geben würde, ja, dann würde sie dich und mich nicht aufnehmen, denn dann wäre sie nämlich nicht mehr perfekt. Ja, und was wir eben auch noch sehen können, auch in diesen negativen Beschreibungen ist, dass wir eben nicht so wie diese falschen Lehrer sein sollen. Wir Christen, wir sollen eben welche sein, die sich unterordnen können, die sich einfügen können. So wie das unser Herr Jesus Christus vorgelebt hat und wie es im Philipperbrief steht, da steht Folgendes: So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und Warren Wiersbe in seinem Kommentar schreibt noch dazu, Vorsicht ist vor allem vor Lehrern geboten, die sich selbst nicht unterordnen oder einordnen können. Kommen wir zum nächsten Vers, Vers 12. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Ja, das waren diese falschen Lehrer auch. Dieses Zitat beschreibt sozusagen diesen allgemeinen Charakter, der dort auf Kreta vorgeherrscht hat. Und das war wichtig, damit eben auch Titus wusste, mit was er es da überhaupt zu tun hatte, mit diesen Kretern. Und sich eben dann da auch in dieser Gemeindearbeit drauf einstellen musste. Ja, denn die Gemeinde und deren Umfeld, das bedeutet ja eben auch, dass wenn die Kreter zum Beispiel Christen geworden seien, sie ja von ihrem Umfeld immer noch geprägt worden sind. Man kann sagen, der gesellschaftliche Menschenschlag bleibt ja an diesen Menschen ein Stück weit erstmal hängen. Und wenn man sich jetzt bekehrt zu Jesus Christus, verändert man sich ja auch nicht schlagartig in allen Bereichen, sondern man erfährt diese nach der Bekehrung diese Umänderung Stück für Stück. Natürlich, man bekommt den Heiligen Geist, man ist eine Neugeburt, aber man muss natürlich im Glaubensleben auch wachsen. Ja, die Kreter hatten natürlich auch keine 500 Jahre Reform hinter sich oder zum Beispiel 2000 Jahre Christentum. Das waren einfach ganz starke Heiden gewesen. Das Zitat stammt übrigens von einem gewissen Epimenides, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Er ist auf Knossos geboren worden und er war ein Priester auf Kreta und hat eben auch ein hohes Ansehen gehabt oder eine hohe Verehrung. Und das Lügen dieser Kreter war so extrem schlimm gewesen, dass das griechische Wort für Lügen, Kredetio, sogar von dem Wort Kreter abstammt. Ja, also das hat man von denen entnommen, also das muss schon sehr massiv gewesen sein. Und wo ich das ganze Zitat gelesen habe, drängt sich für mich die Frage auf, was würde man denn heute von uns Deutschen eigentlich sagen? Oder wie würde man, sage ich mal ganz kurz, uns, unsere Region oder unsere westliche Welt beschreiben? Bevor ich da einen ganz kurzen Satz dazu sagen möchte, möchte ich mal ganz allgemein unsere Zeit, unsere Lage oder in was wir uns befinden. Ihr wisst alle, wir leben in der Postmoderne. Dieser Begriff wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt als Nachfolger der Moderne Und die Moderne war eben gezeichnet davon, dass eben die Industrialisierung begann. Es wurden Maschinen gebaut, die Menschen die Arbeit erleichtert. Man hat eine unglaubliche Wissenschaftsgläubigkeit gehabt. Man hatte gedacht, man kann wirklich alle Probleme lösen. Hatte dann auch gedacht, der Mensch ist eigentlich nur so eine Maschine mit ganz vielen Zahnrädern drin. Und die Moderne war natürlich der Anschluss nach der Aufklärung. Und die Postmoderne kann man nachlesen im Internet oder bei Brockhaus. Dabei handelt es sich um eine neue Geisteshaltung und einen neuen Zeitgeist. Ziel ist es, bisher bestehende Vorstellungen zu verändern oder abzulösen. Die auf rationale Durchdringung und Ordnung gerichtete Moderne stellt die Postmoderne eine prinzipielle Offenheit und Vielfalt dar. Das heißt, es gibt eigentlich in der Postmoderne heute bei uns kein richtig oder kein falsch mehr. Alles ist okay, jeder hat so seine eigene ganz persönliche Wahrheit. Ja? Und eine ganz extreme Ausprägung davon ist zum Beispiel, dass es keinen Mann oder Frau gibt von Geburt an, sondern dass das in ganzen Genderwissenschaft, dieses Geschlecht, sozial aufgeprägt wird, halt eben wie man erzogen wird. Und am Ende kann man sagen, man kann sich jeden Tag ein neues Geschlecht aussuchen, je nachdem, wie einem gerade an diesem Tag zumute ist. Ja, der ein oder andere hat vielleicht Berührungspunkte damit, aber das ist wirklich so. Deswegen steht zum Beispiel bei ganzen Bewerbungen von Firmen immer das D für Diverse dahinter, für die, die nicht männlich oder weiblich sind. Ist, glaube ich, seit 2018 eingeführt worden. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja gut, ist doch mir egal, sollen sie doch machen, sollen sie doch meinen, sie sind Mann oder Frau oder beides gleichzeitig, das geht mich ja nicht an, aber wenn man so eine Meinung vertritt, dass es Mann oder Frau von Geburt an gibt und das auch nicht in dem Sinne umänderbar ist, hat es unter Umständen Konsequenzen. So stand im Dezember auf Welt Online Folgendes: Männer können keine Frauen werden. Für diesen Satz verlor eine britische Wissenschaftlerin, sie war Ökonomin, ihren Job, also ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Die Londoner Richter entschieden, dass sie ihren Arbeitgeber rechtmäßig von der Steuerexpertin getrennt hat. Ihre Ansichten seien absolutistisch, sie verstieß gegen die Menschenwürde und würde ein Umfeld schaffen, das einschüchternd, feindselig, demütigend und beleidigend ist. So extrem weit sind wir in unserer Welt schon gekommen. Ich dachte immer, unsere große Front als Christen so in Zukunft ist, dass zum Beispiel Homosexualität Sünde wäre, aber weit gefehlt, dies wird immer weiter zurückgestuft. Ja, es wird nicht mehr anerkannt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, sondern dass das alles jederzeit veränderbar ist. Obwohl natürlich die Wissenschaft festgestellt hat, einfach in der Genetik, X- und Y-Chromosomen, das kann man nun mal nicht verändern, egal wie viel man umoperiert oder auch Tabletten gibt. Ja, so kann man eben sagen, dass es in dieser Postmoderne eben keine absoluten Wahrheiten mehr gibt. Und sehr prägendes Beispiel hat eben die Edikt-Abteilung von der FDH Gießen dazu gesagt, um auch eine gewisse Beschreibung unserer Zeit zu bringen, wie gesagt, was natürlich auch auf uns Christen abfärbt. Sie haben Folgendes geschrieben: Ein herausragender Bereich ist die Erlebniszentrierung des Menschen. Soziologische Untersuchungen belegen die unstillbare Sehnsucht nach Glück. Um jeden Preis ist ein schönes, interessantes, angenehmes und faszinierendes Leben erstrebenswert. Leben heißt Erleben. Nicht länger gelten Werte wie Arbeit, Mühe, Entbehrung und Pflichtbewusstsein, sondern Genuss, Zerstreuung, gutes Gefühl, Selbstentfaltungswerte und verdrängtes Pflichtbewusstsein. Das ist die Beschreibung, die eigentlich, finde ich, recht gut auf unsere heutige Zeit hier in der westlichen Welt zutrifft. Und Freizeit ist auch, kann man sagen, zu einem neuen Statussymbol geworden, woraus mittlerweile auch der Freizeitstress entsteht durch diese ganze Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn dann doch mal Langeweile kommt, dann hat man FOMO, das bedeutet Fear of Missing Out. Das heißt, man ist mit der Langeweile so gestresst, weil man nicht weiß, was man als nächstes für Aktivitäten macht und ist dadurch irgendwie immer unter Dampf sozusagen. Man hält keine Langeweile mehr aus. Ja, so kann man vielleicht die Deutschen beschreiben als welche, die keine absoluten Wahrheiten mehr wollen, sondern jeder hat so, ich habe schon ein Glas hier, danke. Ja, das sieht man nicht mehr. Nee, du musst mal nicht hinstellen, Dirk, das fällt sonst um bei mir. Genau. Dankeschön, Dirk. So kann man vielleicht die Deutschen beschreiben als welche, die keine absoluten Wahrheiten wollen, sondern jeder hat so seine eigene und man ist ständig daran, was erleben zu müssen und beseelt von einer Selbstoptimierung. Ja, was waren sie noch, die falschen Lehrer? Kommen wir zu diesem Vers 16. Da steht, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Ja, man kann sagen, Leben und Lehre geht hier ein Stück weit auseinander. Man kann es auch sagen, das ist Heuchelei. Diese Lehrer hatten wahrscheinlich ein gutes Bibelwissen vom Alten Testament, weil es ja jüdisch geprägte Menschen waren oder Juden waren. Sie waren gebildet gewesen, hatten ein gewisses Auftreten, wo man vielleicht schnell denken konnte, ja Mensch, das sind aber ganz fromme Leute, die auch so gut reden können. Aber so war es eben nicht in ihren Werken, so lesen wir das ja hier. Ihr christliches Leben hat eben nicht danach ausgesehen. Und dieses gute Werke unbewährt, das kann man auch übersetzen mit wertlos oder sogar verwerflich. Gott kennen heißt nicht nur einfach irgendwelche Glaubensgrundlagen oder Bekenntnisse zu wissen, sondern eben auch auszuleben. Ja, womit ich nicht absolut perfekt meine, denn perfekt war eben nur Jesus Christus und nur wegen ihm und seinem Stellvertretertod am Kreuz sind wir vor Gott gerecht und tadellos und nicht eben aufgrund unserer Werke, die wir tun. Aber eben in der Kraft des Heiligen Geistes sollen wir nach den Geboten Gottes leben. Es gibt nun mal keine Trennung oder keine skalpellartige Trennung zwischen Glaube, Glaubensgrundlage und Werke oder Lebensstil als Christen. Denn ein Merkmal eines echten oder unechten Glaubens, das sind nun mal die Werke. Und das hat auch Jesus Christus in einem sehr einfachen, aber anschaulichen Beispiel in Matthäus 7, 15 bis 20 geschrieben. Das können wir mal zusammen lesen. Da steht Folgendes. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Am Ende der Beschreibung dieser falschen Lehrer muss man eventuell zu der Annahme kommen, dass es eben wirklich keine wirklichen Christen waren, die eben keinen rettenden Glauben hatten, denn ihre Werke sahen überhaupt nicht danach aus. Aber, und ihr Bekenntnis eben auch nicht, sie hatten sich von der Wahrheit getrennt, dass Jesus Christus ihr alleiniger Retter ist. Aber am Ende hatte natürlich Paulus trotzdem noch einen Funken Hoffnung, dass er sie noch umbiegen kann oder retten kann. Aber dazu werden wir dann später kommen. Kommen wir zum Punkt 3, was sie taten, diese falschen Lehrer. Vers 14, was taten sie? Und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Ja, die Grundlage dieser falschen Lehrer war eben nicht das Wort Gottes, sondern daneben hatten sie eben auch Fabeln, also jüdische Fabeln und eigene Gebote aufgestellt. Nun, was sind diese Gebote von Menschen oder was könnte damit gemeint sein? Das steht ja jetzt hier im Text nicht drin. Mir sind da die Pharisäer eingefallen, die eine unglaubliche Anzahl von menschlichen Geboten neben der Bibel mitgebracht hatten und sich ganz viele Vorschriften erdachten, die wie die Gebote Gottes behandelt wurden und die man auch ja nicht brechen sollte. Das bekannteste Beispiel, was vielleicht jeder von euch kennt, ist dieses koschere Essen, dass man eben keine Milchprodukte mit Fleisch zusammen isst. Und das hat man von dem Gebot abgeleitet aus den Mosebüchern, du sollst ein Böckchen nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Und Das ist natürlich eine ziemlich breit gefasste Interpretation, wo man natürlich auch noch dazu sagen muss, eigentlich sagt das erste Buch Mose auch eher sogar was dagegen, wo zum Beispiel Abraham göttlichen Besuch bekommt, lässt er ganz schnell ein Kalb zubereiten und setzt den Besuchern neben diesem zubereiteten Kalb auch Milch und Rahm davor. Und man könnte auch fragen, warum haben sie diese extreme weitläufige Interpretation gemacht, die Juden, klar, um einmal die Gebote Gottes ja nicht zu brechen, aber natürlich auch, und das lesen wir eben im Römerbrief, die Juden wollten durch das Halten von Geboten, also durch ihre eigenen Werke, wollten sie vor Gott gerechtfertigt werden. Und das war eben ihr großes Problem. Nun, was sind jüdische Fabeln? Es steht ja da, dass sie nicht auf jüdische Fabeln achten sollen. Fabeln allgemein übersetzt bedeutet griechisch Mythos. Damit können wir alles anfangen mit einem Mythos. Das sind sozusagen Geschichten oder Erzählungen, die zwar irgendwo ein Stück weit etwas lehren wollen, aber sie sind eben von Menschen erdacht oder erfunden worden sozusagen und entsprechen nicht der Wahrheit der Bibel und sind Lügengeschichten, so beschreibt es der zweite Petrusbrief. Was gab es zum Beispiel damals von diesen jüdischen Fabeln? Wir sind ja alle jetzt nicht, zumindest weiß ich nichts davon, im Judentum aufgewachsen. Ich habe mal im Internet recherchiert, es gibt eine unglaubliche Fülle von Literatur über jüdische Geschichten, wo die 10 Gebote ausgeschmückt werden, wo man nicht mal mehr so nur noch erahnen kann, dass das um die 10 Gebote geht. Damals gab es eine Urform der Kabbala, die nennt sich Merkaba-Mystik. Und da wollte man durch gewisse Riten und Vorbereitungen Gott unmittelbar auf seinen Thron sehen. Und der Weg dorthin wurde als Aufstieg in die Thronwelt bezeichnet. Wir würden das heutzutage einfach als Esoterik bezeichnen. Denn das große Problem und der Irrweg der Menschen, Gebote und Fabeln ist eben, dass sie von Jesus Christus, unseren einzigen Erlöser, wegführen. So wie es eben in Vers 14 steht, die sich von der Wahrheit abwenden. Und so gab es eben damals wie heute Menschen, die eben in ihrem Ego, in ihrem Fleisch durch sowas angesprochen wurden und solchen Lehrern eben auch nachgelaufen sind, ganz nach diesem beflügelten Wort aus dieser Esoterik-Szene. Das fühlt sich aber gut an. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mal so gehört haben. Ja, und Gott warnt uns eben in seinem Wort, uns von dem Gott der Bibel abzuwenden. Durch falsche Mystik oder falschen Lehren kann es eben auch zum Glaubensabfall kommen. So beschreibt es die Bibel und da möchte ich ein paar Verse dazu lesen. Und zwar aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Da steht Folgendes. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit kennen. Und Vers 7 und 9 noch. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, die Gottseligkeit aber zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Muss natürlich noch dazu einschieben, wenn hier von Glaubensabfall kommt, muss ich dazu sagen, dass das trotz alledem auch mit einer Heilsgewissheit und Heilssicherheit einhergehen kann. Aber das Ganze wäre ein extra Predigtthema, was ich jetzt hier in der Zeit überhaupt nicht behandeln kann. Und so kann man eben auch sagen, das, mit was wir uns beschäftigen, das hat natürlich auch einen Einfluss auf uns und so hat eben auch die falsche Lehre immer auch eine Auswirkung auf unserem Lebenswandel. So steht im 1. Korinther 15, Vers 33 folgender prägsamer Satz: Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott zur Beschämung, sage ich es. Wie die meisten von euch wissen, war ich ja früher auch mal in dieser ganzen Esoterik-Szene drin gewesen, bevor ich mich bekehrt habe. Aber das war eben auch nicht so gewesen, dass ich eines Morgens aufgestanden bin, habe gedacht, juhu, jetzt bin ich ein Esoteriker gewesen, jetzt bin ich Esoteriker und versuche auch so zu leben, sondern das Problem war eben gewesen, dass ich gewisse Ernährungsprobleme hatte oder gewisse Hautprobleme, was ich mit Ernährung versucht habe, im Griff zu bekommen. Das habe ich auch hinbekommen. Aber im Endeffekt muss man sagen, diese ganzen Lehrer, die diese Empfehlung gegeben hatten, waren im Endeffekt alles ja auch Esoteriker und Buddhisten. Das war quasi so in diesem Schlepptau drin, dass quasi Gott in jedem Stein, in jeder Blume, in jedem Baum drin war. Und habe das dann späterhin oder relativ schnell sogar auch geglaubt. Und ein halbes Jahr später bin ich dann ja zum Beispiel in den Wald gerannt und habe Bäume umarmt, damit ich einfach Kraft von diesen bekomme. Ja, also habe schon auch versucht, das Ganze umzusetzen. Und ein Beispiel heute, was auch viele Menschen ja, in eine falsche Richtung drängt, ist zum Beispiel das allumfassende Yoga, was vielleicht jeder von euch kennt. Es gibt mittlerweile in Stuttgart eine Gottesdienstform, die nennt sich Holy Yoga, wo man Yoga als Gottesdienst anbietet, um einfach mal eine neue Form auszuprobieren. Aber da muss man auch ganz arg davor warnen, Yoga ist nicht einfach eine schöne Sportübung, sondern Yoga ist dafür da, um sich mit hinduistischen Geistern in Verbindung zu setzen. Ja? Um diese Chakren, ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat oder gemacht hat, um diese Chakren zu öffnen, damit man diese Geister in sein Leben einlädt. Ja? Und im Internet, und ich habe solche Menschen auch gekannt dann, die hatten ganz große Probleme, denn sie sind wirklich in der Nacht, kann man sagen, von Geistern besucht worden. Und wo ich einmal Yoga gemacht habe, eine Zeit lang, ist mir das ähnlich gegangen. Ich konnte abends wirklich fast nicht mehr einschlafen. Ich hatte Angst vor Dunkelheit. Ich bin jetzt nur wirklich kein allzu ängstlicher Mensch, aber ich habe wirklich gedacht, an meinem Bett steht irgendjemand oder mehrere Personen. Also es war ein ganz bedrückendes, schlechtes Gefühl und habe es dann auch wieder relativ schnell sein gelassen, dieses Yoga. Etwas nachfüllen. Und von daher kann ich auch nur warnen, auch als Christ, sich mit Yoga einzulassen, denn das hat Auswirkungen auf dein geistliches Leben. Ja, was gibt es denn auch Beispiele für heute, für christliche Fabeln oder Mythen? Und wo man sagen kann, das sind Geschichten, die sind erdacht und führen eben von Jesus Christus als unseren Erlöser, Erretter weg, aber haben vielleicht so eine Art ja, christlichen Sprachgebrauch drin. Und als Beispiel ist mir da eingefallen die Hütte. Das ist, die meisten werden das von euch kennen, das ist ein Roman von William Powell Young, der 2007 in Amerika rauskam, dann bei uns in den Kinos und da wurde bis 2018 23 Millionen Mal und in der Welt verkauft, in 51 Sprachen. Ja, und ich habe früher nie so richtig die Kritik an dem Buch verstanden, wo es rausgekommen ist. Hat mich auch nicht so interessiert, aber ich fand es schon komisch, eben als ehemaliger Esoteriker, warum so ein angeblich christliches Buch in einem esoterischen Verlag erschien. Und nachdem der Film rausgekommen war und man von vielen doch positive Rückmeldungen bekam, ganz toller Film, habe ich mir dann auch mal auf Amazon Prime angeschaut mit meiner Frau. Und ja, was soll ich dazu sagen? Diese ganze Kritik fand ich dann im Endeffekt wirklich sehr berechtigt, denn dieser Film oder dieser Roman versucht einen neuen Zugang oder Denkweise von Gott zu vermitteln. Aber am Ende ist es eigentlich eine esoterische Weltanschauung, garniert mit feinen christlichen Begriffen im Endeffekt. Und es ist halt einfach so, dass eben dieser Roman auch einfach wirklich von Gott, so wie wir ihn aus der Bibel offenbart bekommen haben, eben wegführt. Ich werde auch mal versuchen, zwei kleine Stichpunkte nur daraus zu nehmen, einfach, dass wir mal ein Beispiel sehen, wie trickreich das Ganze mit dieser Hütte passiert. Für alle die, die nicht wissen, was die Hütte ist, ganz kurz möchte ich es nur erklären. Die Hauptfigur ist Mac, das ist vielleicht, der hatte, also vom Alter her würde ich sagen, so wie ich, 40, 45, hat eine Frau, hat drei Kinder. dieser Mac hat einen schlechten Vater gehabt, der hat gesoffen und hat verprügelt, aber war natürlich ein Christ gewesen, zumindest nach außen hin sein Vater, woraufhin Mac ihn eines Tages vergiftet. Und ja, Mac verliert bei einem Campingausflug, den er nur mit seinen drei Kindern macht, seine jüngste Tochter Missy. Sie wurde wahrscheinlich entführt und danach umgebracht. Und die letzten Spuren von seiner Hütte, von seiner Tochter finden sich in dieser Hütte mitten im Wald. Und Mac hat dann einen ganz großen Groll auf Gott, warum er das zulässt, und hadert mit seinem Glauben. Und dann eines Tages findet er einen Briefkasten in der Einladung in diese Hütte. Und da geht er dann hin und erlebt dann quasi ein Wochenende mit der Dreieinigkeit Gottes sozusagen, was der Hauptteil des Filmes ist. Und spricht mit ihnen und erlebt mit ihnen dann die Dinge und versucht eben diesen Verlust von seiner Missy aufzuarbeiten. Ich möchte jetzt mal nicht auf irgendwelche Stilmittel von diesem Film eingehen. Ich muss sagen, der ist jetzt im Großen und Ganzen relativ gut gemacht, vom Filmerischen her. Aber ich möchte mal auf zwei Punkte eingehen, die uns zeigen, wie sehr es von dem Gott der Bibel wegführt, zumindest wenn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wahrheit ist und Gottes Wort ist. Diese Punkte habe ich übernommen von einem Jakob Czarnke. Das ist ein Pastor hier aus Reutlingen. Ich kann es auch nochmal rumschicken. Alle 13 biblische, unbiblische Lehren zählt er auf. Das erste ist zum Beispiel die Leugnung des Gerichtes Gottes. Ja? Dieser Baba-Gott sagt zu Mac: Es ist nicht meine Absicht, jene zu bestrafen, die sündigen. Vielmehr ist es meine Freude, die Sünde zu heilen. Oder an anderer Stelle wird gesagt, die Menschen sind durch ihre Sünden schon genug gestraft. Und dann wird zum Beispiel auch im Buch gesagt, in Jesus habe ich allen Menschen ihre Sünden gegen mich vergeben, aber nur manche entschließen sich, mit mir eine Beziehung einzugehen. Ja, was im Endeffekt bedeutet, und das muss man bedenken, dass es eben keine Hölle, dass es kein Endgericht geht, sondern alle Menschen kommen in den Himmel. Das ist das, was er damit sagt. Ja, er sagt das zwar nicht so sehr in dem Film, aber ich habe auch die Nachfolgeliteratur von ihm, ein Buch gelesen, Lügen über Gott, und da beschreibt er das dann ganz klar drinne, und er ist halt ein ganz klassischer Alphasöhner sozusagen. Er lehnt am Ende auch Missionen ab, weil wir denen das eben aufbrummen, denn es kommen ja so und so wie so und so alle zu Gott, und Jesus Christus muss auch nicht der einzigste Weg zu Gott sein. Und wie anders ist doch die Bibel, die in Johannes 3,36 steht: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und ein zweiter Punkt ist, das ganze Buch oder der Film ist, im Film ist es vielleicht nicht so extrem, ist durchzogen von esoterischem Gedankengut. Das geht los mit Aussagen wie: Gott, der Urgrund allen Seins, wohnt und wirkt in allen Dingen durch sie und um sie herum. Ja, und das ist eigentlich genau die Beschreibung dieses buddhistischen Gottes, dass Gott in jedem Stein, in jeder Blume irgendwo drin ist und Gott quasi durch diese Dinge wirklich allgegenwärtig wäre, was er zwar ist, aber eben in einer anderen Form. Ja, oder es kommt zu folgenden Aussage über den Sündenfall: Die Entscheidung, von diesem Baum zu essen, hat das ganze Universum in zwei Teile gespalten und die spirituelle Form von der physischen getrennt. Ja, was einfach auch griechische Mystik ist, so denkt man das auch in der Esoterik, aber nach der Bibel ist eben richtig, dass durch den Sündenfall die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen getrennt ist und nicht einfach Körper und Geist jetzt auseinandergeschossen sind. Und am Ende muss man sagen, dass quasi in dem Buch, in dem Film, alles, was es so an evangelikaler Theologie gibt, auf den Kopf gestellt wird. Es geht dann zum Beispiel weiter: Die Bibel ist nur bedrucktes Papier. Gott wollte nie, dass wir Gebote halten, sondern nur einfach Gemeinschaft ist so wichtig, und so weiter und so fort. Also das lässt sich endlos weiterführen. Ja, und wir sollen eben nicht als Christen solche Lehren einfach ungefiltert oder ungeprüft aufnehmen. Denn das Problem ist, wie gesagt, es verändert zuerst unser Denken und dann im Endeffekt auch unser Tun. Und das ist eben nicht im Sinne Gottes, sondern das ist wirklich im Sinne des Teufels. Ja, was taten diese falschen Lehrer noch? Nun, diese falschen Lehrer haben eben, deswegen nennt man sie ja Lehrer, ihre Lehren nicht für sich behalten, sondern sie haben die ganze Sache auch weitergegeben. So lesen wir das in Vers 11, die ganze Häuser umkehren. Mit Häuser ist gemeint das Haus, in der die Familie wohnt oder damals sozusagen eher die Großfamilie. Und es können damit auch Gemeinden gewesen sein oder gemeint sein, denn damals wurden in den Häusern der Reichen die Versammlungen abgehalten sozusagen. Und es bedeutet dieses Umkehren, dass diese Häuser oder diese Gemeinden durch diese falschen Lehren wirklich verwirrt wurden, dass sie zerrüttet wurden, dass sie zerstört wurden durch diese falschen Lehrer. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass wirklich Familien an für sich durch diese ungesunden Lehren uneins wurden und wahrscheinlich auch dadurch dann eben viele vom Glauben abgefallen sind. Ja, was lernen wir eben auch hier wieder raus? Wir müssen uns natürlich auch in unserem Glaubensleben als Christen mit Apologetik beschäftigen. Das bedeutet wirklich unseren Glauben auch verteidigen, unseren Glauben auch prüfen, auch die Lehren prüfen, die uns immer wieder entgegentreten, im Internet, durch Büchern oder durch Sonstiges. Und wir sollten auch diesen Vers beherzigen, wo steht im 1. Thessalonikerbrief: prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und ich möchte euch mal jetzt auch noch sechs Kennzeichen von Irrlehrern weitergeben, wo wir wirklich mal versuchen können, allgemein auch mal zu prüfen, was ein Irrlehrer ist. Das habe ich von einem Fritz Rienegger übernommen, das hat er in Bibel und Gemeinde veröffentlicht. Der erste Punkt von Irrlehrern oder was ein Kennzeichen von Irrlehrern ist, ist folgender: Die Irrlehrer bringen in der Regel mehr als Gottes Wort. Ja, so zum Beispiel berufen sich auf Träume oder Visionen von großen Männern oder Werken. Gott allein genügt ihnen nicht zur Legitimation ihrer Sonderlehrung und Sonderstellung. Sie berufen sich die Bibelforscher auf Russell, die Mormonen auf Smith, die Neuapostolischen auf ihre Apostel und Gottes Wort allein als Richtschnur und Inhalt und Ziel ihres Glaubenslebens reicht eben nicht aus. Aber genau das soll uns eben ausreichen. Jesus Christus allein und die Bibel allein ist Gottes Wort und nicht noch ganz viel Beiwerk drumherum. Das zweite ist, die Irrlehrer lassen Christus in den Hintergrund treten. Sie stellen dafür sich selbst oder auch ihre Lehre in den Vordergrund. In welch keuscher Zurückhaltung haben dadurch die Apostel gearbeitet, beachten wir hierbei das Erlebnis eines Paulus in Apostelgeschichte 14. Das ist da, wo die Menschen Paulus verehren wollten, weil er Wunderdaten getan hat und sie wollten ihn als Gott verehren und Paulus wehrt dem Ganzen ab. Ein dritter Punkt wäre dann, die Irrlehrer fälschen Gottes Wort. Sie machen Abstriche oder fügen auch durch geschickte Auslegung hinzu. Sie reißen aus dem Zusammenhang heraus, sie behalten nicht das ganze Bild der biblischen Lehre im Auge und das führt immer auf Abwege. Das, wie gesagt, sieht man ganz extrem bei William Young, der die Hütte geschrieben hat, oder in seiner anderen Literatur findet man hinten drin ein großes Literaturverzeichnis oder ein Bibelversverzeichnis, um die Allversöhnung zu rechtfertigen, aber alles völlig aus dem Zusammenhang rausgerissen. Sie lassen zweitrangige Wahrheiten in den Vordergrund treten und verschweigen oder lassen zurücktreten die Wahrheiten, die im Zentrum apostolischer Wortverkündigung standen. Bestimmte Sünden werden abgeschwächt, weil es ihnen an tiefster Sündenerkenntnis, an Demut und Buße fehlt. Der vierte Punkt, den wir bei Irrlehrern finden: Die Irrlehrer verteidigen ihre Lehren und Personen in der Regel mit großer Leidenschaft und Gereiztheit. Sie ertragen sehr schwer Widerspruch und sachliche Beurteilung anderer und erweisen sich überall als Besserwisser. Fünfter Punkt wäre, die Irrlehrer urteilen in der Regel in lieb und geistloser Weise über andere bewährte Gottesknechte und lassen nur ihre Lehre und Richtungen als alleinrichtige gelten. Und ein letzter Punkt, der auch sehr häufig zu finden ist, die Irrlehrer suchen immer die Schafe für sich. Sie wollen die Wolle des Schafes, aber nicht zum Wohl desselben. Sie tragen damit immer Trennung auch in die Gemeinde Gottes hinein. Und das führt mich dann zum Punkt 4, der da heißt: Warum taten sie es, diese falschen Lehrer? Das lesen wir im Vers 11, dort steht, möchte ich nochmal komplett lesen: denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnenswillens lehren, was sich nicht geziemt. Ja, die Lehrer hatten ganz einfach auch ein Interesse am Geld der Gläubigen. Ja, sie wollten nicht der Gemeinde dienen, sondern durch die Religion wirklich zu Geld kommen. Und wie wir alle wissen, Geld oder Habgier ist keine Kleinigkeit, sondern wirklich ein ernsthaftes Vergehen. Ja, Jesus nennt zum Beispiel Habsucht gleich nach Ehebruch. Und der Kolosserbrief schreibt, der Richard hatte darüber ja auch eine Predigt gemacht, sogar dass Habsucht Götzendienst ist. Und erschreckend ist dabei noch, dass eben Gläubige diesen Lehrern hinterherrennen und für ihr leeres Geschwätz eben auch Geld geben. Und das Ganze hat mich auch so ein Stück weit an dieses Wohlstandsevangelium erinnert. Die meisten werden es vielleicht auch kennen. Das bedeutet eben, wenn ich spende, dann wird Gott mich materiell dafür belohnen, aber nicht um den gleichen Betrag, sondern ich werde ein Vielfältiges an Geld zurückbekommen. Das heißt, je mehr ich Geld gebe, desto mehr angeblich bekomme ich zurück an Geld, aber der Einzige, der dadurch reich wird, ist der Pastor oder der Gemeindegründer. Und wie groß ist doch da der Gegensatz, wie Älteste, wie wir als Gläubige eben sein sollen, so steht eben der Gegensatz hier im Vers 7, da stand eine Voraussetzung als Ältester, nicht schändlichen Gewinn nachgehend. Aber wir sollen eben auch nicht einfach nur immer auf andere zeigen, sondern wir sollten gerade bei dem Thema Geldliebe oder Habsucht immer auch bei uns selber, ich bei mir selber anfangen. Ja, wenn man jeden Abend vorm Laptop sitzt und überlegt, wie man sich noch größeres Vermögen aufbaut, wie man sein Vermögen noch besser anlegt, ja, oder wenn man zum Beispiel die Spenden bei den Ausgaben erst als letztes berücksichtigt oder vielleicht überhaupt nichts spendet, dann sollte man sich schon überlegen, ob man nicht doch geldliebend ist. Denn wir können alle nichts mitnehmen, wenn wir einmal sterben, und als Christen sollte uns immer bewusst sein, dass unsere himmlische Heimat eben im Himmel ist und eben nicht hier auf dieser Erde. Ja, wir haben hier kein Bürgerrecht, wird an anderer Stelle geschrieben. Kommen wir zum Vers 15, warum die falschen Lehrer es noch taten. Vers 15 schreibt Folgendes: Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Ja, was ganz genau mit diesen Rein und Unrein hier gemeint ist, da gehen die Ausleger auseinander, weil es steht nun mal eben auch nicht hier. Was auf jeden Fall nicht gemeint ist, dass man als wiedergeborener Christ ja machen kann, was man will, denn es ist ja alles rein. Es gibt ja schließlich die Gebote im Neuen Testament und die sind nicht zum Spaß aufgeschrieben, sondern die sollen wir eben auch umsetzen. Am wahrscheinlichsten ist das hier eine Anspielung auf die jüdischen Reinheitsgebote, denn der Großteil dieser falschen Lehrer kam ja aus der Beschneidung, nämlich dass man als Erlöster oder Gläubiger eben nicht durch Essen vor Gott unrein wird oder als Ungläubiger nicht durch Einhalten von Essen eben oder durch Vorschriften vor Gott rein wird. Ja, Jesus Christus hat ja dieses ganze Thema auch behandelt und das ganz einfach und sehr treffend eben auch abgetan. In Markus 7, Vers 18 bis 20 steht Folgendes: Und er spricht zu ihnen: Seid ihr auch so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch, und es geht hinaus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Ja, und das Schlimmste war eben auch hier dran, dass das Gewissen dieser falschen Lehrer eben nicht angeschlagen hat. Man könnte auf gut Deutsch sagen, sie hatten überhaupt kein Unrechtsbewusstsein beim Abzocken der Gemeinde sozusagen. Und deswegen haben sie es eben auch gemacht. Sie hatten, ich weiß nicht, ob sie ein gutes Gewissen haben, aber sie hatten auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen dabei. Und somit kommen wir zum letzten Punkt, was Titus tun sollte gegen diese falschen Lehrer. Wir lesen da einmal die Anweisung im Vers 11, da steht, denen man den Mund stopfen muss. Ja, den Mund stopfen ist jetzt erstmal ein bisschen ein komischer Ausdruck. Denkt man vielleicht dran, dem vielleicht irgendwie weh zu tun oder einfach den Mund zuzuhalten. Aber das ist jetzt eigentlich eher ein wie soll ich sagen, eine griechische Redewendung damals gewesen. Das heißt wörtlich übersetzt das Gebiss oder den Maulkorb anlegen. Und es wurde umgangssprachlich dafür gebraucht, jemanden durch Vernunftsgründe zum Schweigen zu bringen. Ja, und diesen Mundstopfen, das haben wir in Vers 9 gelesen. Das ist sozusagen das, was die Ältesten tun sollten, den Widersprechenden zu überführen. Ja, also sozusagen diese falschen Lehrer mit Argumenten auflegen, dass sie eben wirklich falsch liegen. Was aber natürlich eine Sofortmaßnahme auch mit einschließt, nämlich dass man ihnen ein Redeverbot gibt und dass man eben diese falschen Lehren auch nicht weiter verbreitet werden. Ja, und denn man weiß ja schließlich nicht, ob diese Überführung oder Zurechtweisung am Ende wirklich Frucht bringt. Und ganz am Ende muss man natürlich auch noch sagen, sollte man sich auch von diesen falschen Lehrern auch abwenden. So schreibt es nämlich der Römerbrief, dass man sich von diesen Menschen abwenden soll. Ja, Vers 13 schreibt so etwas Ähnliches. Dort steht, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Und hier ist dieser kleine Lichtblick von diesen falschen Lehrern, wo ich am Anfang das kurz gesagt hatte. Titus sollte sie streng zurechtweisen, aber warum? Damit sie im Glauben gesund sind. Ja? Trotz ihrer schweren Beschädigung im Glauben, trotz ihrer Irrlehre, trotz ihrer falschen Werke oder ihres schlechten Glaubenslebens hatte Paulus immer noch eine gewisse Hoffnung, dass sie doch zurück zur Wahrheit finden, also Jesus Christus als ihren alleinigen Retter, Herrn und Heiland annehmen und diesen Glauben eben auch ausleben. Ja, und das sehen wir eben auch, dass Paulus immer wieder so eine Anweisung gibt, niemanden aufzugeben. So lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 25, und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und das ist auch etwas, was wir beherzigen sollten und umsetzen sollen. Wir sollen eben niemanden aufgeben, wo wir sehen, dass jemand einen ungesunden Glauben hat oder vom Glauben weit entfernt ist oder eben noch nicht gläubig ist. Wir sollen diesen Menschen trotzdem hinterhergehen. Das rechte Mittel dazu ist eben die Zurechtweisung in Sanftmut, so wie es hier steht, und das Gebet dafür. Denn es gibt einfach wirklich Hoffnung für jeden Menschen, dass er sich bekehrt oder zu Gott zurückfindet. Denn Gott allein kann die Herzen lenken wie Wasserbäche. Und somit kommen wir auch zum Ende. Und zusammenfassend kann man sagen, wir sollen eben die Lehren und Lehrer prüfen, die so auf uns einströmen in unserer Zeit. Denn es gab damals falsche Lehrer und es gibt heute falsche Lehrer. Und unsere Grundlage, ja, das soll eben die Bibel sein, nicht unser Gefühl, was wir meinen und vielleicht eventuell meinen könnten, sondern die Bibel allein. Und wir sollen natürlich an Jesus Christus, der einzigen Wahrheit, festhalten, die hier steht. In Johannes 14, 6, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich möchte auch noch sagen, für diejenigen, die diese Wahrheit noch nicht erkannt haben, die nicht wissen, dass Jesus Christus ihr Retter ist, ja, die können ganz einfach auch das annehmen, indem sie Buße tun, indem sie ihre Sünden diesen Herrn und Heiland bekennen. Er hat alle Sünden gesühnt auf Kreuz, auf Golgatha, und deswegen können auch alle Menschen zu Jesus kommen, egal wie sie sind, und umkehren und Buße tun, ein neues Leben führen, damit auch du dann wirklich ein ewiges Leben hast, ein ewiges Leben bei Gott im Paradies. Amen.